Ja, wir wollen dann für diese Zeit den ersten Korintherbrief aufschlagen und lesen heute Nachmittag für den ersten Teil die ersten 12 Verse aus dem 12. Kapitel. 1. Korinther 12 ab Vers 1. Was aber die geistlichen Gaben betrifft, Brüder, so will ich nicht, dass ihr unwissend seid. Ihr wisst, dass ihr, als ihr von den Nationen wart, zu den stummen Götzenbildern hingeführt wurdet, wie ihr irgend geleitet wurdet. Deshalb tue ich euch kund, dass niemand, der im Geist Gottes redet, sagt, verflucht sei Jesus. Und niemand sagen kann, Herr Jesus, als nur im Heiligen Geist. Es sind aber Verschiedenheiten von Gnadengaben, aber derselbe Geist. Und es sind Verschiedenheiten von Diensten und derselbe Herr. Und es sind Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott, der alles in allen wirkt. Einem jeden aber wird die Offenbarung des Geistes zum Nutzen gegeben. Denn dem einen wird durch den Geist das Wort der Weisheit gegeben, einem anderen aber das Wort der Erkenntnis nach demselben Geist, einem anderen aber Glauben in demselben Geist, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in denselben Geist, einem anderen aber Wunderwirkungen, einem anderen aber Weissagung, einem anderen aber Unterscheidung der Geister, einem anderen aber Arten von Sprachen, einem anderen aber Auslegung der Sprachen. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele ein Leib sind, so auch der Christus. Soweit zunächst aus dem Wort Gottes für den ersten Vortrag. Wenn wir so mitten in einem Brief anfangen, dann ist es natürlich immer ganz gut, dass man sich ein wenig orientiert. Das Gute ist ja, dass das nicht zufällig ist, dass das Thema, was jetzt hier in diesem Brief folgt, hier angeordnet ist. Wir haben den Korintherbrief, der an die Korinther geschrieben worden ist. Und es ist sehr interessant, dass gerade dieser Brief sehr oft enthält, dass er nicht nur eine Bedeutung für die Korinther hat, sondern wenn wir in den ersten Vers direkt gehen, dieses Korintherbriefes, dann sehen wir in Kapitel 1 oder 2. Vers, nachdem der Apostel Paulus, der den Brief geschrieben hat, sich vorgestellt hat, dass es nicht nur für die Korinther war, sondern am Ende dieses Verses, samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Ist interessant, dass gerade, das kommt an mehreren Stellen in diesem ersten Korintherbrief vor, dass gerade dieser Brief angegriffen wird oder gesagt wird, ja, was da drin steht, das gilt für uns heute nicht mehr, das galt für die Kultur damals, das galt für die Korinther damals. Also, wir können dankbar sein, dass wir, wenn wir diesen Brief jetzt gemeinsam in ein, zwei Kapiteln uns anschauen, dass wir wissen, ich hoffe, dass hier der Name des Herrn Jesus angerufen wird, ja, dann gilt er für uns. Die Korinther hatten verschiedene Fragen und Probleme und haben sich mit diesen Fragen und Problemen an den Apostel Paulus gewandt. Das ist erstmal sehr gut. Ich hoffe, dass jeder heute Nachmittag auch Fragen hat. Ich hoffe nicht, dass jeder Probleme hat. Das wäre also je nachdem, wie man Probleme versteht. Aber es ist schon gut, dass wir uns an die richtige Adresse wenden. Und das möchte ich euch auch euch Kindern sagen. Ich hoffe, dass ihr mit Papa und Mama zu Hause die Bibel lest. Das wäre schon mal gut. Und da ergeben sich Fragen. Man kann nicht alles verstehen. Und wenn der Papa ehrlich ist, versteht er auch nicht alles. Und ich verstehe auch nicht alles. Das heißt also, wir wollen die Bibel lesen und da ergeben sich Fragestellungen. Denn die Bibel ist ja nicht wie ein Paragraphenbuch, Paragraph 1 regelt das, Paragraph 2 das, sondern wir wollen erkennen, was der Geist des Wortes Gottes ist und das dann versuchen, in die Umstände des täglichen Lebens umzusetzen. Und mit diesen Fragen sind die Korinther an den Apostel Paulus herangetreten und so arbeitet er ein Thema nach dem anderen ab. So fängt auch unser Kapitel wieder an, was aber das und das betrifft. Das wollte er jetzt sukzessive diese Fragen beantworten. Die Anordnung ist sehr interessant. Es erfolgt nämlich in Kapitel 10 und 11 die Wahrheit über den Tisch bzw. das Mahl des Herrn. Und erst jetzt beginnt er mit den geistlichen Gaben, die Korinther zu belehren. Und das ist schon sehr wichtig auch für uns heute. Für die Anbetung, die wir besonders dann wo wir zusammenkommen zum Mahl des Herrn, wo wir dann hoffentlich in unseren Herzen dazu geführt werden, den Herrn Jesus für sein Werk anzubeten, dazu sind keine Gaben nötig. Und es wäre auch nützlich, wenn die Praxis so wäre, dass die Gaben in dieser Stunde nicht zum Vorschein zu sehr kommen, sondern dass sich das verteilt auf alle. Das wäre sehr nützlich. Und nicht, dass ihr jetzt euch erschreckt, aber ich hoffe auch, dass ihr Schwestern Lieder vorschlagt oder Gedanken äußert. Ich werde sofort erklären, was ich meine. Aber wenn wir als Gesamte, die wir versammelt sind, dieses ein Ziel haben, den Herrn Jesus anzubeten, dann kann es nicht anders sein, dass jeder der Anwesenden sich Gedanken macht, was will jetzt der Herr? Was ist jetzt passend? Was könnte man vielleicht zu dem gerade gesungenen Lied für eine Bibelstelle ergänzen? Und insofern hoffe ich, dass ihr es schon erlebt habt, dass ein Bruder dann dieses Lied oder diese Schriftstelle vorgelesen hat und man zumindest denken konnte, ich war in der richtigen Richtung unterwegs. Denn wenn ein Bruder sich beteiligt, dann könnte es vielleicht sein, alle anderen denken, was hat der? Verstehe ich jetzt gar nicht. Aber wenn ich merke, das, was ich auch auf dem Herzen habe, wird zum Ausdruck gebracht, das ist doch etwas Großes, oder? Und so sollte das möglichst so sein, dass wir am Tisch des Herrn, wenn wir dieses Mahl feiern, dass wir wirklich alle in diese eine Richtung denken, was will der Herr? Jetzt kommt er in Kapitel 12 aber zu den Gaben, auf diese zu sprechen, denn in Korinth war das durchaus eine Schwierigkeit, weil die Korinther Wert darauf legten, dass das, was sie taten, Eindruck macht. Also ich hoffe schon, dass wenn wir einen Dienst für den Herrn Jesus tun, dass das auch einen gewissen Eindruck hinterlässt. Das ist schon nützlich. Aber sie haben das so weit getrieben, das ist ein zentraler Vers, den ich schon mal herausnehmen möchte in Vers 7. Das ist sozusagen in einer allgemeinen Auslegung für die Korinther eine Ermahnung gewesen. Dass das, was Gott gibt, immer vor dem Hintergrund geschieht, dass es nützlich für die Empfänger ist. Und nicht, dass es eine Zurschaustellung von irgendwelchen Dingen ist, die aber dem anderen gar nichts nützen. Und darin lag in Korinth ein wenig das Problem. Wenn wir jetzt gemeinsam über dieses Thema nachdenken, dann hat der Apostel Paulus eben in diesem Brief besonders den gemeinsamen Aspekt der Gläubigen vor Augen. Und ich möchte dazu sagen, dass beides für den Christen sehr, sehr wichtig ist. Das persönliche Teil und das gemeinsame Teil. Beide Seiten sind absolut wichtig. Wir dürfen nicht das eine Teil auf Kosten des anderen irgendwie opfern, weil, wie ein Bruder einmal zu Recht gesagt hat, verlieren wir am Ende beides. Aber die Reihenfolge ist völlig klar. Zuerst erkenne ich mich als Sünder vor Gott. Vielleicht ist auch noch heute Nachmittag jemand da, der noch nicht das Eigentum des Herrn Jesus ist. Dann wäre es nützlich, dass du erkennst, ich bin ein Sünder. Ich brauche den Herrn Jesus als Heiland. Und ich möchte das vergleichen mit diesem Gleichnis oder mit der Geschichte, die der Jesus erzählt, mit diesem barmherzigen Samariter. Da kommt der Jesus als im Bilde dieser barmherzige Samariter zu ihm. Und dann macht er mit dem Wein die Wunden wieder gut, weil er ja verletzt war. Und das ist mehr dieses Bild des persönlichen Glaubens an den Erlöser. Aber was macht er dann mit diesem? Er bringt ihn in die Herberge. Und das ist das gemeinsame Teil. Wenn wir persönlich zum Herrn Jesus gefunden haben, dann ist es absolut wichtig, dass wir erkennen, dass Gott uns auch zusammengefügt hat. Und wie gesagt, die persönlichen Segnungen sind enorm. Der Epheserbrief spricht darüber und sie sind durchaus groß. Aber automatisch werden wir zusammengefügt und hier in Kapitel 12 ist der Schwerpunkt des Bildes, deswegen habe ich auch Vers 12 noch gelesen, der des einen Leibes, eines Organismuses. Und ich freue mich schon, wenn wir den Vers 12 dahin kommen, aber wir wollen erstmal so ein bisschen die Entwicklung anschauen, wie er die Korinther dahin führt. Wenn wir jetzt also mehr das gemeinsame Teil vor Augen haben, was uns gemeinsam kennzeichnet, dann wollen wir überhaupt nicht das persönliche Teil irgendwie beiseite setzen. Nur Gottes Wort macht an der einen Stelle diesen Schwerpunkt und an der anderen Stelle jenen Schwerpunkt. Wir sehen direkt zu Beginn dieses Kapitels, dass wir schon eine kleine Problematik haben, weil wir direkt eine Anmerkung haben. Aber die geistlichen Gaben steht in der Elberfelder Übersetzung, ich weiß nicht, welche ihr benutzt, als klein gedruckt und das bedeutet, es ist eine Hinzufügung, eine Hinzufügung, um es besser zu verstehen. Und eine Hinzufügung zu Gottes Wort ist immer kompliziert. Ich nehme nochmal den Epheserbrief, da steht eigentlich im Grundtext die himmlischen, ja, was, Dinge, Sphäre, ja, da haben die Übersetzer Örter hinzugefügt. Aber es ist nicht direkt ein geografischer Ort gemeint, sondern die himmlische Sphäre oder der himmlische Bereich. Hier auch. Man könnte fast besser übersetzen, was aber die geistlichen Dinge betrifft. Die Anmerkung hilft ja schon so, Wirkungen, Offenbarungen. Also es geht jetzt um geistliche Dinge. Das ist gemeint. Und da wollte der Apostel Paulus nicht, dass wir unwissend sind. Wenn er die Brüder anspricht, dann sind die alle Geschwister, alle Christen gemeint. Zum Glück hatte der Paulus noch nicht das Problem zu gendern. Und ich hoffe, wir auch nicht. Also, er wollte aber nicht, dass wir unwissend sind. Das ist übrigens sehr, sehr wichtig. Für uns alle. Niemand von uns sollte in Bezug auf die Dinge des Wortes Gottes unwissend sein. Das heißt, wir möchten uns gegenseitig anregen, uns mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Es ist schade, wenn wir in diesen Dingen unwissend sind. Und das möchte der Herr Jesus nicht und das wollte Paulus auch nicht. Deswegen spricht er jetzt darüber. Und sie kamen aus den Nationen und kannten die Götzenbilder. Und da ist es vielleicht ganz gut, warum er jetzt auf einmal auf Götzenbilder zu sprechen kommt. Bei den Götzen ist es ja so, wir kennen das auch aus den verschiedenen Geschichten und was die Völker so alles haben, die hatten für jeden einen Gott. Gott der Gesundheit, Gott der Sonne und der Ernte und ich weiß nicht was. Aber hier ist es jetzt komplett anders. Es gab, und ich habe das versucht betont zu lesen, da kommen wir gleich ab Vers 4 zu, eine Verschiedenheit. Aber die Quelle war immer gleich. Und das kannten die Korinther nicht aus dem Götzendienst, von dem sie sich bekehrt hatten. Jeder hatte, ich darf mal sagen, seine Quelle. Aber jetzt war auf einmal eine Quelle, aber die Vielfalt war nicht aufgehoben. Wir können ja heute Dinge fabrizieren, millionenfach, manchmal in Sekundenschnelle, und die Teile sind alle auf ein, ich weiß nicht, bin jetzt nicht so ein Techniker, aber in einer Fabrikation, wo die Teile nur so rausfliegen, da kommen hunderttausende Teile in Sekundenschnelle rausgeflogen und alle sind gleich. Immer gleich, genau gleich genormt. Aber bei Gott ist das ganz anders. Jetzt haben wir noch keinen Winter, aber jetzt fallen ja die, nehmen wir mal lieber Blätter anstatt Schneeflocken. Jetzt kommen die Blätter runtergeflogen von den Bäumen und habt ihr schon mal die Blätter nebeneinander gelegt? Wer gleich in der Pause mir zwei gleiche Blätter bringt, der kriegt 1.000 Euro von mir. Warum sage ich das? Weil es absolut unwahrscheinlich ist, dass ihr zwei ganz genau gleiche Blätter findet. Jedes Blatt ist unterschiedlich. Und so ist das auch, und jetzt kommen wir auf unser Thema, in der Versammlung oder in der Gemeinde oder in der Kirche. Habt ihr schon mal einen Evangelisten kennengelernt? Da ist nicht einer wie der andere. Und das ist auch gut so. Stellt euch mal vor, also ich möchte euch davor bewahren, alle hießen Burkhard Wandhoff und wären alle gleich. Wär nicht auszuhalten. Also nicht, dass ihr denkt, ich wäre ein schrecklicher Kerl, ich hoffe nicht. Aber ihr versteht hoffentlich, wie ich das meine. Wir sind doch unterschiedlich, weil Gott uns verschiedene Fähigkeiten gegeben hat und zwar die Quelle gleich ist, aber die Gabe und die Ausübung ist unterschiedlich. Und das ist gut so. Und so ist das bei den Blättern, so ist das bei den Schneeflocken, so ist das bei unseren Nasen, bei unseren Augen und so weiter. Gott ist ein Gott der Vielfalt, aber aus einer Quelle. Und das ist groß. Vielleicht noch einen einleitenden Gedanken. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, Gaben, da hätten wir ja eigentlich die Schwestern, die Frauen zu Hause lassen können. Das ist ja was für Männer. Bitte, ich hoffe, ihr hattet nicht einmal diesen Gedanken. Weil jeder von uns hat eine Gabe. Und jeder, das möchte Gott, soll diese Gabe auch zur Ausführung bringen. Und es ist auch nicht etwas für, was weiß ich, die Brüder der ersten Reihe ist sowieso ganz schrecklich. Zum Glück sitzen wir jetzt hier schön gemischt. Es ist für uns alle. Und das werden wir gleich sehen am Bilde. Das ist dann schon, ich darf mal sagen, ein kleiner Werbeblock für den zweiten Vortrag. Wo wir dann eben diesen Körper vor uns haben, wo alles an unserem menschlichen Körper also das Bild genommen wird, um es auf den geistlichen Bereich zu übertragen. Also ganz wichtig, wir sind alle heute angesprochen. In der Einleitung, also in diesen Versen 3, also nur in diesem Vers 3, sagt er jetzt noch etwas ganz, ganz Wichtiges, was wir, ich darf mal sagen, vorwegschicken wollen. Es geht jetzt bei diesen Ausdrücken, verflucht sei Jesus oder Herr Jesus, negativ oder positiv, nicht um die Aussage in sich. Also, wenn jemand verflucht sei Jesus sagt, dann wissen wir, der ist böse. Sondern es geht darum, was steckt dahinter. Es kann sein, dass ein Gläubiger etwas sagt, was aus einer bösen Quelle kommt. Es kann aber auch sein, dass ein Ungläubiger etwas sagt, was aus einer guten Quelle kommt. Ich kann nicht darüber urteilen, letztendlich. Aber wenn wir mal, wie viele Ausleger davon ausgehen, dass der König Saul ein unbekehrter Mensch war, dann heißt es auf einmal, Saul ist unter den Propheten, weil er geweissagt hat. Oder ich nehme ein Beispiel aus dem Johannesevangelium. Da wird auf einmal gesagt, der Kaiaphas, glaube ich, der gesagt hat, als da Verhandlungen waren, das muss Johannes 10, 11 sein, dass Gott die Absicht hatte, die Kinder Gottes in eins zu versammeln. Aus welcher Quelle kam das denn? Das kam aus einer göttlichen Quelle. Das konnte er nicht aus einer teuflischen Quelle sagen. Und das ist hier das Thema. Und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, auch wenn wir daran denken, was wir lesen, an Literatur. Oder was wir uns, das ist ja fast heute noch wichtiger, was wir uns anschauen. Wird in dieser Sache, anschauen, lesen, Vortrag, was auch immer, Aufsatz, was wir auch immer vor uns haben, wird der Name des Herrn Jesus da geehrt, ihm Autorität zugemessen, oder wird der Name des Herrn Jesus dadurch verunehrt? Und das entscheidet darüber, ob wir die Sache weiterverfolgen oder ob wir sie lieber mit Vorsicht genießen. Und in der christlichen Epoche kommen wir, um Gott zu erkennen, nicht an dem Herrn Jesus vorbei. Also es ist schon etwas sehr, sehr Interessantes, wenn Gott genannt wird, aber der Jesus komplett ausgeschlossen ist. Da sind wir schon vorsichtig. Und noch einmal, es geht nicht darum, gerade ihr Kinder vielleicht seid es auch gewohnt, ich meine jetzt euch ganz kleinen Kindern, habt ihr vielleicht schon Herr Jesus gesagt, aber ihr habt noch gar nicht an den Jesus geglaubt, weil ihr es zu Hause gewohnt war, Herr Jesus zu sagen. Und deswegen, es geht nicht um den reinen Ausdruck, Herr Jesus, sondern es geht um ihm Autorität beizumessen. Und es ist gut, dass wir das tun. Es gibt viele Christen, die sagen auch nur Jesus. Aber wenn wir in die Ewigkeit denken, dann wird jede Zunge bekennen, dass Christus, dass der Jesus der Herr ist. Das ist einfach eine Anerkennung der herrlichen Person, an die wir glauben dürfen. Und das ist hier gemeint, und es gibt eine Stelle, die heißt, prüfet die Geister, ob sie aus Gott sind. Und ich nehme jetzt nochmal ein anderes Beispiel, was mich immer als Kind sehr, ich darf mal sagen, ja, ein bisschen erschrocken hat. Das war bei Petrus, der Jesus erzählt, dass er den Weg nach Golgatha gehen muss. Und was sagt der Petrus? Dies widerfahre dir nicht. Hatte der Petrus den Herrn Jesus nicht lieb? Doch. Und genau aus dieser Liebe heraus hat er das gesagt. Und was sagt der Herr Jesus? Ich habe mich immer erschrocken. Ich habe immer gedacht, hätte der Jesus nicht ein bisschen vorsichtiger vorgehen können? Er sagt zu ihm, geh hinter mich, Satan. Warum? Weil er auf die Quelle zu sprechen kommen wollte. Er wollte nicht dem Petrus vor den Kopf stoßen. Aber er musste klar machen, das kommt nicht aus einer göttlichen Quelle, sondern es kommt aus einer teuflischen Quelle. Und es kann sogar sein, ich nehme nur mal ein Beispiel heraus, dass sogar unter Gläubigen eine Irrlehre sich verbreitet und zum Beispiel eine, die oftmals eine weite Verbreitung findet, dass ein Gläubiger verloren gehen kann. Was bedeutet das? Das ist nicht die Quelle des Geistes Gottes, die das lehrt. Denn es gibt, ich will nicht sagen, dass das Thema nicht schwer ist, also dass es schon viele Stellen gibt, die uns da vermuten lassen, das wäre so. Aber es gibt eine mal mindestens, die das völlig klar macht, niemand kann sie aus meiner Hand rauben. Und wenn wir so eine Stelle haben, dann müssen wir prüfen, wenn andere etwas anderes sagen, was da gemeint ist. Aber wenn wir diese Lehre verbreiten würden, dann kommt es nicht vom Geist Gottes. Das ist hier das, was Paulus vorweg schicken möchte und was sehr, sehr wichtig ist. Und damit kommen wir zu den Versen 4 bis 6. Und wenn man oberflächlich liest, könnte man denken, ja wunderbar, hier haben wir einen Hinweis auf die Dreieinheit Gottes. Wir haben als erstes den Geist, dann den Herrn und dann Gott. Ich glaube aber nicht, dass das der Schwerpunkt ist und dass das hier das Thema ist, sondern dann wäre es nötig oder wichtig, dass als drittes Gott der Vater vor uns kommt. Hier geht es darum, dass der Apostel Paulus als erstes Mal die Kraftquelle zeigen will, woher kommen Gnadengaben. Das zweite ist, wenn Gnadengaben da sind, wer die Autorität über diese Gaben hat. Und drittens, wer der Ursprung ist für die Wirkungen, die daraus hervorgebracht werden. Und wir werden sehen, wie groß das ist, dass diese Wirkungen Gott macht. Und da ist Gott in seiner Dreieinheit, der Geist, der Herr und der Vater, die wirken. Das ist einfach wunderbar, wir werden da gleich zu kommen. Und wir lesen nochmal diese Betonung, es sind Verschiedenheiten von Gnadengaben. Wir wollen das nochmal betonen, weil das einfach so herrlich ist, dass Gott verschiedene Gaben gegeben hat. Und keine Liste im Neuen Testament ist vollständig, auch nicht die, die hier in diesem Kapitel stehen. Zum Beispiel fehlt hier in diesem Kapitel die Evangelisten. Nur mal als ein Beispiel, habe ich eben schon als Beispiel genannt, kommt hier gar nicht vor. Aber dafür haben wir Epheser 4 zum Beispiel, glaube ich, da steht's. Also Verschiedenheiten, total verschieden, aber die Quelle ist gleich. Und das sollte uns auch recht vorsichtig machen, wenn wir den anderen vermeintlich, ich darf mal sagen, zurechtstutzen wollen, um ihn für unsere Verhältnisse passend zu machen. Auch da gibt es noch und nöcher Beispiele dazu. Ich erinnere mich an einen Evangelisten, den die Geschwister dann teilweise, ich sag mal, so ein bisschen zurechtstutzen wollten und gesagt haben, du kannst nicht das so und so machen, du musst das so und so machen. Und dann ist er hinterher gekommen und hat gesagt, also entweder verkündigt ihr dann Evangelium, aber ich fühle mich gar nicht wohl in dieser Zwangsjacke. Ich bin so. Also es geht jetzt nicht darum, dass der Name des Herrn Jesus damit verunehrt wird oder so. Das ist natürlich klar. Aber jeder hat eine andere Art. Und deswegen ist es auch echt gut, dass nicht immer einer spricht. Weil das passt vielleicht bei dem einen Zuhörer überhaupt nicht. Kann vielleicht sein, dass jemand schon genervt ist und froh ist, dass es heute nur zwei Vorträge sind, weil er denkt, gut, dass der hier nicht wohnt. Ja, es kann sein, weil die Art hier nicht angenehm ist, weil wir verschieden sind. Sonst würden wir ja auch alle den gleichen heiraten wollen oder eben nie den oder die heiraten wollen, weil jeder unterschiedlich ist. Aber Gott hat das gemacht, in dem Geist Verschiedenheiten von Gnadengaben gegeben. Wisst ihr, was das auch völlig beiseite setzt? In diesem ganzen Kapitel. Das ist Neid. Neid ist am Ende dann eine Verurteilung Gottes, warum er mir diese Gabe gegeben hat und nicht jene. Es trifft am Ende Gott. Und trotzdem ist es leider verbreitet. Wollen wir das einfach zu Herzen nehmen. Das zweite ist jetzt, es sind Verschiedenheiten von Diensten. Jetzt muss man dazu sagen, das ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass wir das beachten. Die Gnadengabe selber ist noch kein Dienst. Der Timotheus wird zum Beispiel aufgefordert, die Gnadengabe, die er hatte, anzufachen. Es kann also vielleicht sein, dass heute jemand hier ist, der eine Gnadengabe bekommen hat, aber er hat noch nie einen Dienst getan. Und da muss ich sagen, wäre es dramatisch. Absolut dramatisch. Wir kommen im zweiten Teil noch dazu zu sprechen, was das bedeutet. Du hast also eine Gabe empfangen, aber sie kommt nicht zur Ausführung. Dann hast du auch keinen Dienst getan. Also es geht jetzt hier nicht um einen komplett anderen Bereich, sondern gesagt wird jetzt, wenn diese Gnadengabe, die der Geist total verschieden den Einzelnen gibt, zur Ausübung kommt, dann ist das Dienst und dann ist jeder von uns wem verantwortlich für diesen Dienst? Dem Herrn. Der ist nämlich der Auftraggeber. Das ist derjenige, der mich aussendet. Das bedeutet natürlich übrigens nicht, dass wenn Gott einen Diener befähigt zu einer Gabe, zu einer Aufgabe und diese wird erkannt, dass die anderen, die auch von demselben Geist hoffentlich geprägt und geführt sind, erkennen, ja stimmt, der hat wohl eine Gabe in diese Richtung und das dann bestätigen. Aber der Auftraggeber, der die Autorität hat, ist der Herr. Das ist hier gemeint. Das heißt, du bist in deinem Dienst dem Herrn als erstes verantwortlich. Bedeutet natürlich auch nicht, dass man mal gute Empfehlungen, Hinweise von den Geschwistern auch mal annehmen kann, von den anderen Christen. Ist doch klar. Das wäre doch schade, wenn wir das nicht täten. Aber gemeint ist, du bekommst eine Aufgabe, eine Gnadengabe und die wird gesteuert von der Person des Herrn. Das ist die verantwortliche Person für deine Aufgabe. Und damit kommen wir zum dritten. Es gibt einen ganzen Strauß an Wirkungen aus dieser Ausübung von Gnadengaben. Also, Gott gibt eine Gabe, Gott führt dazu, dass diese Gabe in einem Dienst ausgeführt wird und dann erzeugt wer Wirkungen? Und ich bin jetzt total glücklich, dass hier steht, es sind aber Verschiedenheiten von Wirkungen, aber derselbe Gott. Und nicht, wenn du gut wirkst, wenn du gut dienst, dann gibt's auch gute Wirkungen. Bedeutet jetzt nicht, dass ich sagen kann, ist ja eigentlich egal, was ich mache, kommt eh alles von Gott, was Wirkungen angeht. Das ist natürlich wiederum nicht gemeint. Aber ich bin trotzdem sehr glücklich darüber, dass wir nicht für die Wirkungen verantwortlich sind, sondern dass Gott macht. Stellt euch das mal vor. Wir wären verantwortlich dafür, dass etwas daraus hervorkommt. Das wollen wir Gott überlassen. Wir sind ja manchmal in der Gefahr, dass wir, ich darf mal sagen, gleich mit einem Erntewagen vorfahren, wenn wir etwas für den Herrn getan haben. Und da macht man Büchertisch und ja, hat sich keiner bekehrt, scheint nicht zu funktionieren. Das wäre schade. Was sagt denn der Apostel Paulus in diesem Brief? In 1. Korinther 3 müsste das stehen. Da war der Paulus, der hatte gepflanzt, Apollos hat begossen und Gott hat das Wachstum gegeben. Und wenn ihr mal mit zum Beispiel eurem Zimmernachbarn, wenn er im Krankenhaus liegt oder so, mal auf das Thema Evangelium kommt oder euren Nachbarn oder wer auch immer, dann erlebt man immer wieder, dass die sagen, oh, vor 10 Jahren oder in der Schule, da hatte ich auch schon mal jemanden, der mir vom Herrn Jesus erzählt hat. Es gibt eben verschiedene Etappen, wo ein Mensch, zum Beispiel, wenn wir jetzt an den Dienst im Evangelium denken, etwas vom Herrn Jesus hört. Und wann die Saat aufgeht, das müssen wir Gott überlassen. Aber wir dienen hoffentlich. Und die Wirkung kommt von Gott. Das ist einfach große Gnade. Und deswegen auch nochmal, ich glaube, hier ist besonders nicht Gott der Vater vor uns, sondern dieser dreieine Gott. Gott in seiner ganzen Kapazität. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Er wirkt. Und er kann wirken, wo wir es überhaupt nicht vermuten. Das ist groß. Und da ist die Wirkung total verschieden. Jeder nimmt zum Beispiel vielleicht aus einem Vortrag etwas ganz anderes für sich mit. Obwohl es der gleiche Vortrag war, der gleiche Diener und der Geist, der dahinter steckte, aber bei dem einen hat das gewirkt, bei dem anderen das, weil Gott das vermag. Wollen wir im Gebet natürlich dahinter stehen, dass wir ihm das anbefehlen, wenn eine Gabe, eine Tätigkeit ausgeübt wird, dass er auch tatsächlich wirken kann. Ja, Vers 7 habe ich schon erwähnt, nur noch ganz kurz als noch einmalige Wiederholung und als ganz, ganz wichtige Sache auch für uns im Dienst. Jeder bekommt eine Aufgabe und jeder zum Nutzen. Ist das nützlich, was ich tue? Das ist die gute Frage. Das regelt auch manches in unseren Zusammenkünften. Bei den Korinthern war das so, wenn wir das 14. Kapitel aufschlagen, die kamen gar nicht hinterher. Wenn einer zu lange redete, dann fing einfach der zweite an. Also, da haben die gar keine Geduld gehabt. Und dann sprachen da teilweise 3, 4 gleichzeitig. Und da sagt der Apostel Paulus, ja, ist das nützlich? Stellt euch vor, jetzt würden hier 3 sprechen. Dann weiß man ja gar nicht, wie man zuhören soll. Und dann sprachen die auch noch in verschiedenen Sprachen. Und keiner konnte es verstehen. Stellt euch vor, ich würde jetzt einfach mal sagen, ich spreche jetzt mal 20 Minuten Chinesisch, ist euch das recht? Wir kommen noch, wenn der Herr das schenkt, morgen zu 1. Korinther 13, dann sagt er, dann könnte ich hier auch stehen mit so einer Zimbel und immer bim, 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 bim machen. Das hört sich gut an, oder? Das ist mehr Nutzen, als wenn ich jetzt Chinesisch sprechen würde. Das muss er, so spricht der Apostel Paulus. Und jetzt kommen wir zurück auf uns. Wenn ich eine Aufgabe ausübe und die Zeit ist schon weit überschritten, es ist schon viel gesagt worden, dann überlege ich, ist das jetzt nützlich, wenn ich das auch noch anhänge? Ist es jetzt nützlich, wenn ich noch das 7. Lied vorschlage? Oder wie auch immer? Dann überlege ich, was ist nützlich für die Zuhörer, für die Empfänger? Möchte das der Herr schenken, dass wir wirklich das vor Augen haben? Und da möchte ich einfach sagen, weniger ist da oft mehr. Das heißt, wenn man sich zusammenreißt, wenn man sich vielleicht konzentriert auf einige Punkte, die dann aber klar hervorkommen, dann ist das besser, als wenn alles zerredet ist. Der Herr möchte uns einfach helfen, diese Dinge so ganz praktisch in unser Leben zu nehmen, dass es wirklich, wie der Apostel Paulus hier schreibt, zum Nutzen gegeben ist. Ab Vers 8 hat er jetzt verschiedene Gaben vor Augen. Am Ende des Kapitels haben wir sogar noch eine Liste, wo er sogar, ich darf mal sagen, eine Reihenfolge festlegt, ab Vers 28. Wenn der Herr das schenkt, kommen wir da am Ende dann heute Abend zu. Da sagt er sogar erstens, zweitens, drittens. Hier macht er das so nicht, aber trotzdem zeigt die Reihenfolge, und das ist bei der anderen auch dann der Fall, deutlich eine Ermahnung, ohne dass er sie ausspricht. Die Korinther hätten nämlich mit der Sprache angefangen. Aber er spricht von den Sprachen ganz als Letztes. Und er nimmt die Gabe heraus, das ist das Wort der Weisheit. Und wir sind ja in einer Schule, und in einer Schule, da müssen ja alle mitarbeiten, hoffentlich. Wir müssen ja heute eine Vielfalt an den ganzen, also darf ja nicht nur einer vortragen, sondern da muss ja eine richtige Vielfalt sein an den ganzen Unterrichtsmethoden. Und dann machen wir jetzt mal eine Methode. Ich verteile Zettel und ihr müsst eine Definition für Weisheit aufschreiben. Ein Satz. Was ist Weisheit? Mit den Zetteln, das lassen wir, weil da müssen wir die Kugelschreiber hinter alle desinfizieren und so. Ihr braucht euch nicht erschrecken. Aber ich meine einfach, ich hoffe, so ein bisschen habt ihr einen Schrecken gekriegt. Warum? Weil so müssen wir die Bibel lesen. Der Papa liest von Weisheit und ihr Kinder, ja, was ist denn jetzt Weisheit? Papa, was ist denn das? Dann müssen wir ja versuchen, das irgendwie zu erklären. Weisheit ist in kurzem gesagt, die Dinge so sehen, wie Gott sie sieht. Weisheit ist, in den Umständen des Lebens, wenn eine Frage auf uns zukommt, so zu handeln, wie Gott jetzt handeln würde. Und da sehen wir, wie schwer das ist, ja? Der Herr kann natürlich diese Weisheit geben dann für die Umstände, weil wir haben, wie gesagt, keinen Katalog, was wir am Samstagmorgen tun und lassen müssen, was wir dann und dann tun sollen, welche Schule ich besuche, welchen Arbeitsplatz ich ausübe oder welche Ausbildung ich mache oder ich weiß nicht, welche Entscheidungen jetzt gerade bei euch akut sind. Das steht ja da nicht. Und in diesen Umständen des Lebens, in diesen Dingen, das so zu erfahren, dass Gott dann einen Weg zeigt. Jetzt müssen wir hier noch dazu nehmen, dass er ja sagt, durch den Geist das Wort der Weisheit. Und das geht dann so weiter, das Wort der Erkenntnis. Und dann auch, ich glaube, bei den Weissagungen steht es nicht mehr. Wort als Zusatz meint, das ist ja dann nochmal eine weitere Disziplin in Anführungszeichen, dass man auch die Fähigkeit besitzt, das in Worte zu kleiden. Also es gibt ja Leute, die sind weise oder die haben Weisheit, aber die können es den anderen nicht erklären. Musst du so und so machen, aber ja, erklär doch mal wie. Also ich nehme mal ein ganz einfaches Beispiel. Dein Bruder kann super Mathe und du nicht so gut. Vielleicht, kann ja sein, oder deine Schwester. Und der löst dir alle Aufgaben, zack, zack, zack. Aber wenn er dann den Satz des Pythagoras oder was auch immer erklären soll, ja, musst du so und so machen, aber wie das geht einfach so. Diese Leute kann man für eine Erklärung nicht so gut gebrauchen. Und bei einer Gabe, die Gott gibt, möchte er auch schenken, dass wir eben nicht nur Weisheit bekommen, also es ist ja etwas, was von Gott kommt, sondern dass wir das sozusagen auch in Worte fassen können, erklären können, warum wir jetzt so oder so eine Entscheidung treffen. Bedeutet übrigens nicht, dass ihr jetzt bei jeder Entscheidung von Papa oder Mama sagt, erklär mir mal erstmal, warum du das so gemacht hast, sonst mache ich das nicht. Gehorsam bedeutet auch, dass man Autorität, die den Eltern zum Beispiel gegeben ist, auch anerkennt. Aber hier geht es ja um die Ausübung von Gaben, die also eine Fähigkeit ist dann. Und das Zweite ist dann auch sehr schön, das Wort der Erkenntnis. Erkenntnis meint, im Wort Gottes etwas zu erkennen und dieses dann auch in Worte zu fassen. Die Lehre der Bibel ist nicht schwer. Also wenn jemand sagt, ich erkläre euch jetzt mal was, das könnt ihr alle nicht verstehen, ist aber eben die Lehre der Bibel, dann ist das komisch. Weil ich will nicht sagen, dass manche Zusammenhänge auch etwas kompliziert sind. prophetische Ereignisse und so weiter. Aber Gott spricht in seinem Wort zu uns Menschen immer so, dass wir das verstehen können. Vielleicht nicht alles, das möchte ich damit nicht sagen, dass auch Fragen offen bleiben. Aber die Grundwahrheiten des Wortes Gottes sind so einfach, dass jedes Kind das einfach so annehmen kann. Und oftmals sind Kinder da haben es viel einfacher, weil sie Gott glauben. Wenn einem kleinen Kind, was auf dem Tisch steht, sagt, spring mir in die Arme, dann springt das einfach los. Und überlegt gar nicht groß. Und wir als Erwachsene fangen an, kann er das nicht? Ist das wirklich so? Meint er das so, wie er das gesagt hat? Und so ist es sehr, sehr wichtig, dass wir die Erkenntnis, die Gott uns in seinem Wort gegeben hat, und auch das ist hier wieder eine Gabe, dass wir die nicht für uns behalten, sondern dass wir hoffentlich die Fähigkeit dann haben, das auch anderen weiterzugeben. Denn das hilft ja dann jedem weiter. Wenn jemand am Computer, sagen wir mal, dein Arbeitskollege sitzt und der schreibt immer so hintenrum bei Word, da wäre doch das schade, wenn man sich dahinter stellt und sich freut, oh, guck mal, der kriegt's gar nicht gebacken. Aber warten wir mal eine Viertelstunde und dann zeigt man ihm, guck mal, nur einen Klick, der jetzt ist schon auch geschafft. Ja, das wäre doch schlimm, oder? Und im Geistlichen wäre das auch schlimm, wenn wir etwas erkannt haben im Wort Gottes, Gott uns diese Gabe gibt und wir könnten das anderen erklären, aber wir tun es nicht. Also dieses Erkennen ist nicht ein Standalone, sondern das soll ein Wort der Erkenntnis sein, etwas weitergeben. Dann möchte ich jetzt etwas noch sagen, was ich für sehr, sehr wichtig erachte. Das kommt jetzt als Drittes. Einem anderen aber glauben in demselben Geist. Wir sehen hier, dass Gott verschiedenen Menschen, Gläubigen, Christen in unserer Zeit, auch ein besonderes Glaubensmaß gibt. Das ist mir gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, weil ich habe manchmal ein wenig Sorge, dass verbreitet wird, was andere glauben und dass wir in die Versuchung kommen, ja, das schaffe ich gar nicht. Ja, musst du mehr beten. Ja, musst du mehr dem Herrn vertrauen. Aber vorsichtig, ich will nicht sagen, dass Gott den Glauben stärken kann und dass er auch den Glauben vergrößern kann. Durchaus. Aber wir wollen auch nicht vergessen, dass es besondere Frauen, Männer, Gläubige gibt, die ein Maß des Glaubens zugemessen bekommen haben, wo wir einfach nicht mithalten können. Und wenn wir dann so Lebensgeschichten lesen, dann ist das sehr schön. Nehmen wir zum Beispiel den Waisenvater von Bristol, Georg Müller zum Beispiel. Ja, wenn wir alle so handeln würden, dann müssten wir jetzt mit 50 Cent in der Tasche nach England gehen und da 7 Waisen oder wie viele Waisenhäuser aus dem Boden stampfen. Vertraust du dir dem Herrn nicht? Ja, hat doch der Georg Müller auch gemacht. Vorsichtig. Ich glaube, er war einer, der diese Gabe des Glaubens in besonderer Weise bekommen hat, für diese Situation und zu der Zeit. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht als Missionar nach Honolulu geschickt worden bin. Ich glaube, ich werde schon nach 2 Tagen wieder nach Hause gefahren, weil ich einfach Angst habe. Also ich lese gerne die Berichte von den Missionaren, wie sie da ohne Sorge durch den Urwald rennen und da war mal eine Schlange und da mal, aber es wäre nichts für mich. Und ich will nicht sagen, vorsichtig, dass man sagen muss, Glauben ist eben eine Gabe, habe ich nicht, fertig. Aber ich möchte auch vor der anderen Extrem warnen, dass wir meinen, was ein anderer macht, das muss doch auch bei mir möglich sein. Hier sehen wir deutlich, dass die Gabe auch dieses Glaubens, das geht jetzt nicht um den Glauben an den Herrn Jesus, sondern diese Gabe in einer schweren Situation, in schwierigen Lebensumständen zu vertrauen. Das ist gemeint, dass Gott auch dazu eine besondere Fähigkeit gibt. Wir wollen nicht alle durchgehen, aber noch einen Punkt zu den Weissagungen. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. weil das eine Gabe ist, die ganz besonders in Kapitel 14, was wir dann leider nicht mehr schaffen, aber wo ihr euch ja vielleicht im Nachgang nochmal mit beschäftigen könnt, dann haben das Gott zeigt, dass es eine Gabe der Weissagung gibt. Was bedeutet das denn? Nun, in der damaligen Zeit kann man sagen, dass sich diese Gabe in drei Dinge aufgeteilt hat. Das eine war, dass diese Weissagungen Gott geschenkt hat, um wirklich künftige Dinge vorherzusagen. Die zweite Seite ist, das war besonders auch, wird das Thema in Kapitel 14, dass das Neue Testament ja noch nicht komplettiert war und dass Gott da geschenkt hat, dass einem während einer Zusammenkunft eine Offenbarung wurde. Und dann heißt es sogar, dann soll der andere schweigen und dann sollte der, der jetzt diese Offenbarung bekommt, weissagen, also das erzählen, das sagen. Aber heute haben wir das Wort Gottes komplett. Wir haben auch das, was die Zukunft betrifft, dadurch komplett. Liegt dieser Schwerpunkt nicht in dem Vorhersagen von zukünftigen Dingen, sondern ich möchte sagen, dem Hervorsagen von biblischen Dingen in die Umstände der Zuhörer hinein. Ich hoffe, dass wir das alle schon mal erlebt haben und dass es oftmals geschehen ist, ohne dass derjenige, der etwas gesagt hat, das wusste. Der Herr legt dir aufs Herz, zum Beispiel jemanden anzurufen. Du weißt gar nicht, wie der gerade, in welchen Umständen der gerade ist. Aber du rufst ihn an und sagst, übrigens, ich habe heute so einen schönen Kalenderzettel gelesen, ich weiß gar nicht, ob du den auch hast. Nee, habe ich gar nicht. Den lese ich gar nicht. Ja, lies mal vor. Und dann liest du ihm den Kalenderzettel vor und der sagt, herzlichen Dank. Der legt auf und geht erstmal auf die Knie. Weil Gott geschenkt hat, dass das genau im richtigen Zeitpunkt das Kalender oder der Ausspruch war, der jetzt nötig war. Der andere, der angerufen hat, der weiß das gar nicht. Oder du sitzt hier in den Zusammenkünften und keiner der Zuhörer weiß, dass du zum Beispiel morgen oder Montag besser gesagt, morgen wird keiner einen Arzttermin hast. Und auf einmal spricht der Bruder oder die da zusammen sind, genau über ein Thema, was dir jetzt gerade hilft in dieser schwierigen Situation. Weissagung. Und das ist übrigens etwas, wonach wir streben. Wenn wir mal kurz aufs Ende des Kapitels für heute Abend gehen, dann heißt es, nämlich eifert Vers 31 nach den größeren Gnadengaben und nicht nach Sprachen, nicht nach Heilungen, sondern nach diesen Weissagungen. Und das kann nur der Herr schenken. Und da gibt es, wenn ihr mal die Literatur aufschlagt, viele Beispiele, dass Menschen erzählt haben, ich war da und da und es ist genau in die Situation hineingesprochen worden, ohne dass der Zuhörer, der Redende oder irgendjemand anders das bewirken konnte, sondern Gott hat diese Wirkung hervorgebracht. Deswegen eine wunderbare Sache, dass das bis heute noch so geschehen darf. Ich habe jetzt die ganzen Gaben, wie jetzt zum Beispiel Heilungen, Wunderwirkungen, Sprachen, ein wenig vernachlässigt und ich möchte nur zeigen mit dem Hebräerbrief und auch einer Stelle aus dem zweiten Korintherbrief gleich noch, dass das Gaben sind, die Gott am Anfang geschenkt hat. Ich schlag mal auf Hebräer 2, Vers 4. Da geht es darum, dass die, wir müssen bedenken, das ist der Hebräerbrief, der ist an Juden geschrieben, also an Hebräer. Und sie hatten, das sagt der dritte Vers, diese große Errettung davon gehört. Und dann sagt Gott, am Ende von Vers 3, dass er das bestätigt hat, denen, die es gehört haben. Und jetzt Vers 4, wobei Gott außerdem mitzeugte, Vergangenheit, sowohl durch Zeichen als auch durch Wunder und mancherlei Wunderwerke. Also Gott hat in jeder Periode, wo Neues kam, durch Wunder mitgewirkt. Immer wenn etwas Neues kam. Zum Beispiel, als der Mose das Volk aus Ägypten herausführen sollte, da hat er Wunder gewirkt. Um dem Volk sozusagen zu bestätigen, Mose ist autorisiert von mir. Der tut etwas, das kann niemand hier auf dieser Erde. Aber als die Propheten da waren, gab es da auch noch Wunder? Als das Volk Israel am Ende angekommen war? Nein. Und so ist das heute auch. Wunderwirkungen sind nicht für die Zeit des Endes, sondern für die Bestätigung einer neuen Epoche. Und so war es, als der Jesus auf die Erde war, gekommen ist, da wollte Gott neu anknüpfen mit dem Volk Israel und hat ihn bestätigt. Das sagt auch das Wort, Apostelgeschichte 10, durch Wunderwirkungen und so weiter. Und als dann Israel beiseite gesetzt worden ist, durch die Gabe des Heiligen Geistes an Pfingsten, hat Gott das auch bestätigt, aber nicht für die Gläubigen, sondern besonders für die Ungläubigen. Und noch spezieller gesagt, besonders für die ungläubigen Juden. Weil stellt euch mal vor, heute würde auf einmal jemand sagen, es gibt bald das noch neuere Testament. Ich hoffe, dass alle dann Veto einlegen. Und so war das ja im Judentum. Da gab es das Alte Testament und da kommt ein Paulus und sagt, Achtung, alles anders. Wir haben eine neue Wahrheit über Christus und die Versammlung. Ja, und dann haben die natürlich gesagt, das stimmt nicht. Und da hat Gott das bestätigt, durch die Wunder. Um den Juden zu zeigen, diese Wirkung sollen das, was Gott neu schenkt, bestätigen. Und deswegen ist es schon sehr fraglich, wenn heute an einem Ort unter dem Deckmantel des Christentums Wunder gewirkt werden. Ich sage das mit einer gewissen Vorsicht deswegen, weil Gott ist souverän. Wenn zum Beispiel in einer Gegend, wo noch nie das Evangelium hingekommen ist, Gott ist auch heute noch bestätigt, dann ist er dazu fähig. Und da sollten wir ihm da auch nicht sagen, geht nicht. Aber in unserem Land, in dem sogenannten christlichen Abendland, wo wir mal gespannt sind, was morgen das Volk an Wahlen uns wieder bringt, da ist, ich darf mal sagen, eine Wunderwirkung fehl am Platze. Nicht, weil Gott das nicht kann, aber weil es nicht die Zeit ist, in der Gott so wirkt. Ich möchte da nicht, wie gesagt, zu viel Zeit drauf verwenden, aber ich hatte ja versprochen, es gibt noch eine zweite Stelle, 2. Korinther 12. Da sagt der Apostel nämlich etwas Interessantes, gerade in Richtung der Korinther. 2. Korinther 12, Vers 12. Die Zeichen des Apostels sind ja unter euch vollbracht worden, in allem Ausharren, in Zeichen und Wundern und mächtigen Taten. Das deutet an, dass das nicht aktuell mehr geschah, sondern das ist am Anfang, als die Sache neu war, geschehen. Und damit kommen wir schon zum Schluss, denn wir wollen ja auch ein bisschen Zeit für die Pause haben, oder? Und da lesen wir jetzt, dies alles aber wirkt in Vers 11, ein und derselbe Geist, einem jeden austeilen, insbesondere austeilend, wie er will. Das finde ich nochmal einen sehr, sehr schönen Abschluss für diesen ersten Teil. Ich möchte zwei Gedanken zum Schluss damit verbinden. Das erste ist, Gott ist souverän. Und er kann demjenigen, dem wir gesagt hätten, der kann nichts, den kann Gott die größte Gabe geben. Das kann er, er ist souverän. Wie er will. Und einen anderen, wo wir gedacht haben, oh, das ist aber, dem gibt er gar nicht so eine große Gabe. Er macht das. Aber zweitens, also souverän auf Gottes Seite und führt uns, wenn Gott uns eine Gnadengabe gegeben hat, in die absolute Abhängigkeit. Weil es geht komplett von Gott aus. Denn wenn er eine Gabe geben will, kann er die auch wieder zurückziehen sozusagen. Wir sind also einerseits von der souveränen Gnade völlig abhängig, dass er Gaben auch heute noch gibt, wie er das möchte. Aber andererseits führt das jeden, der einen Dienst für den Herrn Jesus ausführt, in die absolute Abhängigkeit von Gott. Und der Jesus möchte uns helfen, dass wir dann jetzt ein wenig auftanken in der Pause und dann noch Zeit haben für diesen zweiten Teil ab Vers 12.